Taubenschlag. Besser lässt sich wohl nicht beschreiben, welcher Trubel an diesem Vormittag am Rande von Berlin herrscht. Es ist der erste Tag der ILA, der Internationalen Luft- und Raumfahrtausstellung, die alle 2 Jahre am Großflughafen BER stattfindet. Schon zum Auftakt schlendern, eilen und wuseln zehntausende Besucher über das riesige Areal. Auf dem Freigelände bilden sich schnell Schlangen von Menschen, die Flugzeuge, Hubschrauber, Drohnen und Flugabwehrsysteme aus nächster Nähe besichtigen wollen. Und auch in den Messehallen wird es an manchem Stand eng, zum Beispiel in Halle 3. Dort bin ich mit Max Söpper verabredet. Der Ingenieur wartet hinter einem Absperrband im militärischen Teil der Halle am Gemeinschaftsstand der Bundeswehr. Söpper ist Chief Technology Officer, zu Deutsch technischer Direktor bei Avilus, einer jungen Firma aus dem Münchner Umland. Das Unternehmen hat zwar nur ein paar Dutzend Beschäftigte, dafür ist der Andrang der Messebesucher umso größer. Denn Avilus zeigt auf der ILA erstmals im internationalen Rahmen die sogenannte Grille, ein fliegendes Rettungssystem, das in einigen Jahren Soldaten transportieren soll, die im Gefecht verwundet wurden. Das eigentliche Fluggerät ist ein Multikopter, wie ihn auch die Nutzer von Hobbydrohnen kennen, ist aber mit einem Gewicht von bis zu 750 Kilogramm deutlich voluminöser. Schließlich soll im Innern der Grille eine Krankentrage mit einem verwundeten Platz finden.
Sie sehen die medizinische Kabine von der Grille. Wir haben ja ein Mock-up von einem verwundeten Soldaten. Sie sehen medizinisches Equipment in der Tür, das der Ersthelfer zusätzlich noch verwenden kann, um vor Ort oder am Ort der Verwundung Erstversorgungsmaßnahmen einzuleiten. Es ist so, dass Blutung stillen und den Atemweg zum Beispiel sicherstellen, das ist, was am effektivsten hilft, um die Lebenszeit erstmal zu verlängern und Zeit zu gewinnen. Weil im Endeffekt geht es einfach nur darum, wie schnell kriegt man dann den Patienten zum Chirurgen. Und dafür ist das System Grille dann im Endeffekt auch gut.
Wenn man so will, ist die Grille ein fliegender Krankenwagen, der ohne Pilot an Bord auskommt. Eine Sanitätsdrohne. Für die Versorgung von verwundeten Soldaten wäre das eine Revolution, sagen Militärs. Denn bis jetzt ist es in der Regel sehr zeitaufwendig und gefährlich, solche Patienten an der Front zu evakuieren und dann in Sicherheit zu bringen. Das zeige auch die Erfahrung des russischen Angriffskrieges in der Ukraine, sagt Söpper. Deswegen sei das Militär sehr interessiert an der Technologie von Avilus.
Es gab damals die Diskussion in der Bundeswehr, dass eine fliegende Krankentrage sehr spannend wäre. Und unser jetziger Investor und CEO, der Ernst Rittinghaus, war damals noch für die Firma Binz tätig und hat bodengebunden viel für die Bundeswehr gemacht, hat sich in Deutschland umgehört und dann wurde er von mehreren Quellen auf die TU München, Lehrstuhl für Flugsystemdynamik, Professor Holzapfel verwiesen. Da war dann ein technisches Team an damals noch Doktoranden aufgefordert gewesen, hey, fliegende Trage, lasst euch was einfallen. In der Woche hat man ein Konzept und es hat ihn so überzeugt, dass wir dann innerhalb von 2 Jahren geschafft haben, den Erstflug mit einem wirklich schon Product-like-Prototypen zu machen. 2021 war die erste Idee sozusagen und 2023 war der Erstflug und jetzt haben wir hier unseren zweiten Prototypen nach 3 Jahren.
Dieser Prototyp der Grille wurde im oberbayerischen Manching gebaut und fügt sich damit, wie Max Söpper sagt, in ein größeres Bild ein. Denn im Freistaat ist in den vergangenen Jahren ein Netzwerk entstanden, ein Ökosystem, wie es in der Branche heißt. Allein auf der Messe ILA sind Dutzende junger Firmen aus Bayern vertreten, die sich mit unbemanntem und elektrischem Fliegen beschäftigen. Zivile und militärische Drohnen, Flugtaxis und die digitale Vernetzung all dieser Fluggeräte sind schon heute ein Milliardenmarkt. Nahezu alle Prognosen gehen davon aus, dass dieses Geschäft weiter rasant wachsen wird. Und bayerische Forscher und Unternehmen wollen hier an der Spitze des Feldes mitspielen. Dabei gehe es nicht nur um das Fliegen an sich, betont Avilus-Ingenieur Max Söpper am Beispiel der Sanitätsdrohne. Man müsse es schaffen, das Fluggerät an sich in ein digitales Netzwerk einzubinden. So ist der Innenraum der Grille gespickt mit Hightech, die dafür sorgt, dass zum Beispiel der Puls des verwundeten Soldaten in Echtzeit zu Ärzten geschickt wird, die wiederum umgekehrt über einen Bildschirm mit dem Patienten sprechen können.
Sie können den Patienten an der Stelle auch ein bisschen beruhigen. Hey, Sie werden gerade gerettet. Sie fliegen noch 2 Minuten, da dann sind die Ärzte für sie da, so nach dem Motto. Ja? Das heißt, das ganze Psychologische ist auch extrem wichtig.
Zuletzt gab es allerdings einen Rückschlag. Bei einem Flugversuch geriet einer der Prototypen bei der Landung außer Kontrolle. Die Grille landete am Ende auf dem Rücken. Nun müssen die Avilus-Ingenieure herausfinden, was genau da passiert ist und wie man solche Probleme in Zukunft vermeidet. Ohnehin sei das Erprobungsprogramm sehr komplex und streng, sagt Manager Max Zepper.
Wir fliegen schon zusammen mit der Bundeswehr. Wir versuchen wirklich in der Experimentalserie auf Deutsch zusammen mit der Bundeswehr im echten Einsatzszenario. Ja, wir haben noch keinen Menschen reingelegt, aber schon wirklich am Feld, am Truppenübungsplatz. Ja, die Panzer sind vorbeigefahren unter Stressbedingungen. Dann war die elektronische Kriegsführung da, hat gestört. Ja, das müssen sie ja auch berücksichtigen können. Da muss das System gegen robust sein. Und unter diesen realen Einsatzbedingungen testen wir schon zusammen mit der Bundeswehr. Das machen wir jetzt kontinuierlich. Und wir hoffen natürlich, dass die nächsten Jahre das System dann auch irgendwann eingesetzt werden kann.
Ob die Grille des bayerischen Startups Avilus tatsächlich irgendwann bei der Bundeswehr oder einer anderen NATO-Armee als Krankentrage der Lüfte fliegen wird, bleibt also offen. In der noch jungen Branche der Drohnenentwickler wird das Projekt jedenfalls genau beobachtet und diskutiert. Am ILA-Messestand von BRICAIR treffe ich Franz Glatz. Der Geschäftsführer des Manchinger Start-up-Zentrums kennt Avilus bestens. Schließlich sind einige Mitarbeiter dort eingebietet.
Wir sind als BRICAIR in Manching etabliert, haben einen Containerbau, provisorisch, weil Provisorien halten ja bekanntlich am längsten, am Parkplatz von Airbus Defence and Space und neben der Bundeswehr. Wir haben hier dort 500 Quadratmeter. Wir haben zurzeit 12 Startups, die bei uns im Haus sind.
Auf der großen Luftfahrtmesse in Berlin ist BRICAIR sehr präsent und offenbar auch bestens in der Branche vernetzt. Während Glatz und ich einen Kaffee trinken, bereiten Mitarbeiter die Bühne für hohen Besuch vor. In wenigen Minuten spricht mit Anna Christmann, die Luft- und Raumfahrtkoordinatorin der Bundesregierung, über die Bedeutung der Start-up-Szene für die hiesige Wirtschaft. Mit dabei sind auch Vertreter des Branchenverbandes BDLI. Bei BRICAIR geht es also hochoffiziell zu, was man auf den ersten Blick gar nicht vermuten würde. Das fängt schon beim Chef an. Franz Glatz sieht mit seinen halblangen grauen Haaren, dem verschmitzten Lächeln im unrasierten Gesicht und einem T-Shirt mit buntem Schriftzug definitiv nicht nach Topmanager aus. Das sei aber so gewollt, sagt er grinsend.
Das ist ganz bewusst gewählt, dass ich im T-Shirt mit Machen, Machen, Machen hier auf der Messe bin. Meine Frau schimpft mich da manchmal dazu, sagt, du müsstest da jetzt ein Jackett anziehen. Wir machen es ganz bewusst nicht, um da ein bisschen zu provozieren. Unsere Farben sind auch pink, was natürlich auch da nochmal ein Augenmerk drauf wirft, um zu sagen, wir wollen anders sein, wir wollen bunt sein, wir wollen die Branche, die Verteidigungsindustrie und die Luftfahrtindustrie in der Sache ein bisschen aufwecken.
Der Manager im T-Shirt ist für Franz Glatz nur ein Symbol dafür, wie sich eine ganze Industrie gerade neu erfindet. Zwar gäbe es weiterhin riesige Konzerne wie Airbus, doch daneben entstehen gerade in Bayern jährlich Dutzende kleine Firmen, die in rasender Geschwindigkeit neue Technologien entwickeln. Dort gehe es weniger um klassische Hierarchien und strenge Kleiderordnungen, sondern vor allem um Tempo. Das sei übrigens nicht nur für frisch gebackene junge Ingenieure attraktiv, sondern auch für altgediente Techniker, die etwas Neues versuchen wollen, so Franz Glatz.
Man denkt ja immer, dass Startups junge Studenten sind. Das ist manchmal so, das sind aber auch etablierte, industrieerfahrene Menschen mit 35, mit 40, mit 45, die aber dann auch nicht, wie vielleicht auch Sie jetzt im blauen Anzug hier auf der Messe spazieren, sondern die sind auch im T-Shirt und im Pulli. Die tun einfach das, was ihnen am besten gefällt. Die arbeiten am liebsten an ihrer eigenen Technologie und ziehen natürlich, wie wahrscheinlich Sie auch, würde ich Ihnen jetzt mal unterstellen, Jeans und T-Shirt am liebsten an, was halt am bequemsten ist. Dadurch ist da der Unterschied recht groß.
Auch Johann Heitzmann kennt diese Unterschiede. Der Chef des Bayerischen Branchenverbandes Bavaria nennt auf der einen Seite die traditionelle Luftfahrtbranche, in der oft frühere Militärs das Sagen haben, was sich in zackigen Haarschnitten, perfekt sitzenden Anzügen und entsprechendem Auftreten äußert. Auf der anderen Seite die junge Start-up-Szene mit einer sehr viel lässigeren Herangehensweise. Das beziehe sich aber nicht nur auf das Äußere, sagt Heitzmann. Deswegen müssten beide Seiten auch voneinander lernen.
Die Gründer von Startups sind junge Menschen, hochtalentiert, mit einem unheimlichen Enthusiasmus und starten die Projekte. Manchmal fehlt das Regulative, das dann in den Endprojekten kommt mit Zulassungen und so. Aber es ist unheimlich spannend, wie die jungen Leute das entwickeln. Völlig losgelöst wie früher, wo es sehr starre Abläufe waren. Man sieht auch, das Publikum hat sich einfach verändert. Sie sehen hier, wer hat von uns eine Krawatte an? Früher war das unmöglich. Also bis vor einer ILA, vor letztes Mal, war es unmöglich, dass du ohne Krawatte hier warst. Das ist nur ein äußeres Symbol. Und so hat sich die ganze Gründerszene entwickelt.
Das Interview mit Bavaria-Chef Johann Heitzmann endet abrupt. Denn die vormittäglichen Flugshows beginnen. Sie sind einer der Publikumsmagneten der ILA und so etwas wie ein automatisches Pausenzeichen für Plaudereien, Telefonate oder Konferenzen. Wenn Kampfflugzeuge wie ein Eurofighter oder ein Tornado im Tiefflug am Messegelände vorbeidonnern, ist dann ein Gespräch nicht mehr zu denken. Doch wie lange wird es solche bemannten Militärflugzeuge überhaupt noch geben? In einer Zeit, in der sich die Drohnentechnologie und damit das autonome Fliegen rasant entwickelt. Mit dieser Frage beschäftigt sich Jean-Brice Dumont.
Wir haben endlich den Punkt erreicht, wo die Technologie das leisten kann, was wir brauchen. Wir beschäftigen uns ja seit Jahrzehnten mit autonomen Systemen. Ich selbst bin vor mehr als 10 Jahren als Entwicklungschef in einem ersten autonomen Hubschrauber geflogen. Dann habe ich an Zivilflugzeugen gearbeitet. Und jetzt sprechen wir über Autonomie bei militärischen Plattformen.
Der ehemalige Pilot der französischen Luftwaffe arbeitet seit 20 Jahren bei Airbus und trägt dort seit einigen Monaten den Titel Head of Air Power. Sein wichtigstes Projekt ist FCAS, das Future Combat Air System, das irgendwann bei der Bundeswehr den Eurofighter ablösen soll. Rund 100 Milliarden Euro werden Deutschland und Frankreich in dieses System investieren, indem das herkömmliche Kampfflugzeug mit einem Piloten an Bord zwar immer noch eine Rolle spielt, es wird aber auch Teil eines digital vernetzten Systems, zu dem auch Drohnen gehören, die ähnlich groß und schnell sind wie ein heutiger Eurofighter. Auf der ILA zeigt Dumont den Wingman, die Konzeptstudie eines solchen unbemannten Fliegers.
Der Wingman ist ein Fluggerät, das wie ein Kampfjet unterwegs ist, nur ohne Pilot. Es ist ein Wingman in dem Sinne, dass es einen regulären Kampfjet begleitet. Normalerweise ist so ein Wingman ja ein zweites bemanntes Flugzeug, hier aber ist es unbemannt. Das heißt, es kann im Einsatz das Risiko für menschliche Piloten verringern.
Auf der ILA in Berlin ist dieser Wingman nur als Modell zu sehen, doch das Interesse des Fachpublikums ist riesig. Kaum ein Ausstellungsstück sorgt gerade unter den Militärs für so viele Diskussionen, sagt Airbus-Manager Jean-Brice Dumont.
Wir haben gesehen, dass der Wingman großes Interesse geweckt hat, teilweise sogar Aufregung. Wenn ihn die Leute sehen, gibt es zunächst einen Wow-Effekt angesichts seiner Form und Größe. Und dann kommt immer die Frage, wofür? Und dann erklären wir die Rolle dieses Flugsystems in Ergänzung zum traditionellen Kampfflugzeug mit einem Piloten an Bord.
Additional to the role of a traditional fighter with a pilot on board. One is electronic warfare.
Das eine ist elektronische Kriegsführung. Er kann alle Störfähigkeiten für den Kampfjet übernehmen, den er begleitet, sodass dessen Pilot sich um seine eigentliche Aufgabe im Einsatz kümmern kann. Das zweite sind Ziele in schwer befestigten und gut verteidigten Gebieten. Hier kann der Pilot den Wingman entsprechend programmieren und unbemannt ins Zielgebiet fliegen lassen.
And then the fighter can task the Wingman to go there and deliver the effect.
Für die Luftfahrt gilt seit den Anfängen der Fliegerei, Die großen Innovationen entstehen in der Regel in den Entwicklungsabteilungen der Rüstungskonzerne. Dort, wo das Militär und die Industrie Milliardensummen in neue Technologien investieren. Doch auch diese Gewissheit gilt nicht mehr in Zeiten des unbemannten Fliegens. Bahnbrechende Innovationen kommen inzwischen immer öfter nicht mehr von den Riesen, sondern von den Zwergen der Branche. Kleine Start-ups entwickeln in rasender Geschwindigkeit neue Drohnen, die zum Teil nur wenige hundert Euro kosten. Hobbypiloten freut das, Militärs dagegen bereitet diese Entwicklung schlaflose Nächte. So blickt die Bundeswehr mit Sorge auf den russischen Angriffskrieg in der Ukraine. Dort setzen beide Seiten ganze Schwärme bewaffneter Drohnen ein. Wie setzt man sich gegen eine solche Bedrohung zur Wehr? Diese Frage stellt man sich auch beim deutschen Militär, sagt Knut Michelson. Er beschäftigt sich beim Rüstungskonzern Rheinmetall mit dem Thema Luftverteidigung.
Das ist eine der wesentlichen Erkenntnisse, dass man massive Einsätze von Drohnen und auch bewaffneten Drohnen, Loitering Munition, in der Ukraine täglich sieht und die Truppen damit sehr gefährdet sind. Und hier ist eine Absicherung unbedingt erforderlich, weil es sonst zu hohen Verlusten bei den Einsatztruppen kommen würde.
Seit der russischen Besetzung der Krim im Jahr 2014 und vor allem seit der groß angelegten Invasion in der Ukraine im Jahr 2022 tüfteln Rüstungsunternehmen weltweit an der Abwehr von Drohnen. In Deutschland zum Beispiel arbeitet man an einem Nachfolger für den früheren Luftabwehrpanzer Gepard. Rheinmetall zeigt an einem riesigen Messestand auf der ILA ein System namens Skyranger. Einen Schützenpanzer, auf den unter anderem eine Schnellfeuerkanone und Raketenwerfer montiert sind.
Der Skyranger ist im Wesentlichen in Ergänzung des Luftverteidigungssystems Nah- und Nächstbereichsschutz zur Abwehr von kleinen Drohnen oder wie der Fachbegriff heute heißt UAS, Unmanned Aerial Systems. Also der Skyranger kombiniert den Einsatz einer 30 mm Revolverkanone, insbesondere gegen kleine Drohnen auf kurze Distanz, mit Flugkörpern im Bereich kurzer Reichweite, etwa 5 bis 6 Kilometer, um auch größere Ziele, Drohnen und Luftfahrzeuge bekämpfen zu können.
Die Flugkörper, von denen Knut Michelson spricht, stammen aus Bayern, genauer gesagt aus Schrobenhausen. Dort sitzt in einem Wäldchen am Stadtrand der Raketenspezialist MBDA Deutschland. Das Unternehmen ist seit Jahrzehnten auf das Thema Luftverteidigung spezialisiert, beliefert unter anderem die Bundeswehr mit Patriot-Systemen. Für die Abwehr kleiner Drohnen ist eine Patriot-Rakete aber völlig überdimensioniert und damit denkbar ungeeignet. Sie ist knapp 5 Meter lang, jeder Schuss kostet Millionen. Deswegen entwickelt man nun günstigere Raketen, die etwa so groß sind wie ein Arm, sagt Unternehmenschef Thomas Gottschild.
Es ist ein Flugkörper, der besonders ausgelegt ist für die Bekämpfung von Drohnen. Da geht es um Drohnen bis zu einer Größe, ich sag mal, ca. 150 Kilogramm und ein bisschen drüber hinaus. Und dieser Flugkörper ist abgeleitet aus einem bodengestützten Flugkörper und damit erlaubt es uns, Technologie wiederzuverwenden und damit auch kostengünstig in eine Entwicklung einzusteigen und hinterher auch kostengünstiger zu produzieren, sodass der Flugkörperpreis auch mit dem Bedrohungspreis, wenn Sie so wollen, so eine Drohne ist nicht so wahnsinnig teuer, dann auch im Einklang steht.
Gerade für die Bundeswehr ist das ein völlig neuer Ansatz. Über Jahrzehnte galt die Regel, nur das Beste ist gut genug. Geld spielt keine Rolle. Später sprachen bei Waffensystemen made in Germany gerne von der sogenannten Goldrandlösung, also der teuren, eierlegenden Wollmilchsau. Doch solche kostspieligen Wunschvorstellungen seien in Zeiten von Billigdrohnen nicht mehr finanzierbar. Davon ist Gottschild überzeugt.
Das ist auch das Problem bei den Drohnenschwärmen. Die einzelne Drohne an sich ist nicht sehr schwer zu bekämpfen. Das können Sie auch mit sehr großen Raketen machen. Aber wie Sie sagen, es ist auf Dauer auch finanziell nicht durchhaltefähig. Deswegen braucht es eine Waffe, die das beides ermöglicht. Die das Ziel trifft, aber auf der anderen Seite auch in genug Menge verfügbar ist.
Um solche Systeme zu entwickeln, geht man auch bei MBDA inzwischen Wege, die noch vor einem Jahrzehnt undenkbar gewesen wären. So arbeitet der Rüstungskonzern seit einigen Jahren mit Start-ups zusammen und fördert einen Entwicklerwettbewerb für Drohnentüftler. Thomas Gottschild sagt, Schließlich müsse man ja verstehen, welche Systeme es am Markt gebe, gegen die sich die Bundeswehr im Zweifelsfall verteidigen muss. Doch nicht nur die militärische Luftfahrt erlebt eine Zeitenwende, was Technologien und Möglichkeiten angeht. Auch in der zivilen Fliegerei arbeiten bayerische Ingenieure an einer Revolution.
Das Thema Flugtaxi stört mich per se nicht. Es stört mich nur, wenn das mit unserem Produkt in Verbindung gebracht wird.
Eine Werkshalle am Flugplatz Oberpfaffenhofen. Es wird gefräst, geschraubt und genietet. Binnen weniger Jahre hat das bayerische Unternehmen Lilium, gut eine halbe Stunde westlich von München, aus dem Nichts eine Fabrik hochgezogen, in der heute mehr als 1000 Menschen arbeiten. Dort entsteht mit dem Lilium Jet ein elektrisch angetriebenes Fluggerät, das schon in wenigen Jahren bis zu 6 Passagiere auf Kurzstrecken transportieren soll. Fachleute erwarten für solche Angebote einen Milliardenmarkt, in dem auch Lilium mitmischen will. Für die kleinen Flieger hat sich hierzulande der Begriff Flugtaxi eingebürgert, eine Bezeichnung, mit der Lilium-Chef Klaus Röwe nicht glücklich ist.
Der Begriff im Prinzip ist mir eigentlich egal. Ich weiß zwar nicht, was man sich landläufig unter einem Flugtaxi vorstellt. Er passt nur nicht auf unser Produkt, weil ein Taxibetrieb üblicherweise etwas ist, wo man eine sehr kurze Strecke zurücklegt mit einem oder zwei Passagieren an Bord. Bei uns ist die Intention eine ganz andere. Wir wollen ein Regionalflugzeug bauen, was längere Strecken zurücklegt. Das kann natürlich auch eine kurze Strecke zurücklegen. Wir müssen halt langfristig sehen, dass wir ein Transportmittel schaffen, was eine hohe Transportkapazität hat. Und deswegen haben wir uns auch entschieden, ein Flugzeug zu bauen, was 6 Passagiere hat, was gleich 175 Kilometer fliegen kann.
Also keine individuellen Flüge, zum Beispiel vom Münchner Viktualienmarkt zum Möbelhaus in Eching, sondern regelmäßig angebotene Verbindungen über größere Strecken. Etwa dort, wo man im Auto sonst lange im Stau stünde.
Mein Lieblingsbeispiel, weil ich das ja immer leide, ist München-Salzburg. Da fährt man heute, wenn man jetzt zu einer guten Tageszeit mal in den Routenplaner schaut, dann steht da irgendwie 1:20 drin. Fliegen würde man das in 30 Minuten, da kann man sagen, na gut, ist das so ein großer Gewinn. Ich fahre da immer zum Skifahren, denn ich habe es noch nie unter 3 Stunden geschafft.
Klaus Röwe ist überzeugt, dass sich dieses Konzept durchsetzen wird. Schon deshalb, weil die Mobilität weltweit immer weiter zunimmt und der Bau von Straßen- und Eisenbahnlinien an Grenzen stößt und zudem teuer und langwierig ist. So müsse man in der Luft weder Brücken noch Tunnelanlagen bauen.
Was wir schon primär anstreben, ist eine Punkt-zu-Punkt-Verbindung zwischen größeren Städten, wo sie heute keine vernünftige Infrastruktur haben oder wo sie keine schaffen können, weil Wasser dazwischen ist zum Beispiel, weil Berge dazwischen sind oder weil die Genehmigungsverfahren einfach irrsinnig lange dauern würden, sodass sie da nie zu Potte kommen.
Lilium hat inzwischen einige Dutzend Festbestellungen für seine Flieger, dazu hunderte von Kaufoptionen. Es gebe weltweit zahlreiche Interessenten, sagt der Unternehmenschef. Diese würden ihre Optionen in Festbestellungen umwandeln, wenn die Maschine ab Ende des Jahres im Testbetrieb ihre Leistungsfähigkeit unter Beweis stelle. Denn auch bisher habe man alle Zweifler eines Besseren belehrt.
Dieses so futuristisch aussehende Flugzeug, fliegt das überhaupt? Das haben wir mit unseren Demonstratoren zuhauf bewiesen und fliegen die heute jeden Tag. Also da fragt keiner mehr nach. Dann kam die Frage, ja, wie ist denn das mit den Batterien? Haben die denn die Kapazität? Die Tests haben wir auch alle vorgelegt. Die haben wir stellenweise selber gemacht. Wir haben aber Wert darauf gelegt, dass wir Tests von externen Instituten vorlegen. Die letzten Neinsager, die meinten dann, na ja, die haben die Batterie, aber die ist nach 3-mal Fliegen kaputt. Auch das konnten wir widerlegen. Und damit haben wir im Prinzip, ich sag mal, die Naysayer ruhig gemacht.
In den vergangenen Jahren hat Lilium zahlreiche Partnerschaften geschlossen. Zum Beispiel gibt es schon heute in mehreren Weltregionen von Florida bis zur französischen Côte d'Azur ein Netz von sogenannten Vertiports. Das sind laienhaft gesagt die Anlegestellen, an denen die Maschinen senkrecht starten und landen können. Die Vorbereitungen auf das erhoffte Milliardengeschäft laufen also auf Hochtouren. Doch warum sind in diesem Markt Startups wie Lilium oder der deutsche Konkurrent Volocopter so weit vorne, während sich Branchenriesen wie Airbus eher zurückhalten? Klaus Röwe argumentiert, das hänge mit den unterschiedlichen Unternehmenskulturen zusammen.
Also ich glaube, das ist recht typisch und auch gut so, weil was wir machen, ist hoch innovativ. Und eine große Firma wie Airbus würde so einen radikalen Schritt nicht gehen. Wenn man ein neues Flugzeugprogramm launcht, ob das jetzt eine große A350 gewesen ist oder ob das jetzt ein neuer Helikopter wäre oder so ein Produkt, das würde, ich sag mal, so intensiv durchsucht werden, dass man wahrscheinlich nicht zu einer positiven Launch-Entscheidung gekommen wäre. Und diesen Schritt hat halt das sehr innovative Team, unsere Gründer, vorweggenommen.
Die Gründer, von denen Klaus Röwe spricht, die sind bei Lilium in den vergangenen Jahren etwas in den Hintergrund gerückt. Er selbst gehört nicht dazu. Röwe war nicht dabei, als Lilium von mehreren Hochschulabsolventen aus der Taufe gehoben wurde und die Fachwelt mit futuristischen Visionen verblüffte. Der frühere Airbus-Manager wurde erst an Bord geholt, als es quasi ans Eingemachte ging. Als den Gründern und den Investoren klar wurde, wie aufwendig es ist, ein neues Fluggerät nicht nur zu entwerfen, sondern in ein industriell hergestelltes, profitables Produkt zu verwandeln.
Und das fängt ja mit der Entwicklung und Zulassung an. Das geht dann aber darüber, wie baue ich die Produktion auf, wie mache ich einen Ramp-up der Produktion, wie mache ich eine globale Produktion, wie baue ich ein Support-Netzwerk auf. Also ich muss Maintenance-Zentren haben, ich muss Ersatzteile haben überall, ich muss Trainingszentren haben überall. Ich muss den Kunden supporten, die sogenannten Kinderkrankheiten, die so ein Produkt unmittelbar haben wird, muss ich ausmerzen und all das müssen sie mal gemacht und erlebt haben.
Junge Gründer, die irgendwann einsehen müssen, dass ihnen das eigene Projekt über den Kopf wächst, wenn es vom Start-up zum Großunternehmen wird. Dass sie sich Hilfe von außen holen müssen, von Menschen, die Erfahrung mit all den Herausforderungen haben, die schnelles Wachstum mit sich bringt. Nicht nur bei Lilium hat man sich mit Klaus Röwe einen solchen altgedienten Branchenkenner an Bord geholt. Auch der Wettbewerber Volocopter wird inzwischen von einem früheren Airbus-Manager geleitet. Eine Entwicklung, die für Lilium-Chef Röwe aber auch dazu beiträgt, Vertrauen bei Investoren und Kunden zu schaffen.
Ich sage immer, so viel Technologie, wie der Kunde braucht, um bestmöglich fliegen und damit auch Geld verdienen zu können. Ein Startup-Gründer kommt eher aus der Ecke, haut da so viel Technologie rein, wie es geht. Der Kunde wird es schon mögen, aber wir wissen, dass das nicht funktioniert. Also Realismus reinbringen und ich sag mal den gesamten Lifecycle schon im Design und auch in der Industrialisierung zu berücksichtigen. Das ist das, was halt die Altvorderen, so wie ich, mitbringen können.
Eine Mischung aus Erfahrung und spektakulären Visionen. Aus dem Know-how, das Konzerne wie Airbus über Jahrzehnte angesammelt haben und den Innovationen, die junge Firmengründer mitbringen. Bayern hat es dank dieser Mischung in den vergangenen Jahren geschafft, seine Luft- und Raumfahrtindustrie deutlich auszubauen. Die kommenden Jahre werden zeigen, ob dieses Konzept auch langfristig für wirtschaftlichen Erfolg und vor allem für Arbeitsplätze sorgt, die möglicherweise in anderen Branchen verschwinden.